Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Heute nochmal live von den 72. Filmfestspielen in Cannes.
Wir haben die letzten 12 Tage sehr viel Zeit im Kino verbracht, aber um ins Kino zu kommen, auch sehr viel Zeit in Schlangen. Patrick hat die Zeit mitgemessen von der Minute 1 an und jetzt sind wir angekommen bei...
Bei 17 Stunden und 46 Minuten, wenn ich dann noch die 5 Minuten anstehen heute Abend dazu rechne, die wir brauchen, um ins Kino zu kommen und uns die Preisverleihung anzusehen, dann kommen wir ja gut auf 18 Stunden. Das ist ungefähr eine Stunde pro Wettbewerbsfilm und ganz ehrlich, das reicht auch langsam, ich kann einfach nicht mehr.
Einmal haben wir auch aufgegeben, nämlich bei dem Film, der hier am meisten Hype erzeugt hat. Der läuft in einer Nebensektion. Da kamen wir 2 Stunden vorher und ja, leider waren schon 400 Leute vor uns und das Kino fast ungefähr 400 Zuschauer.
Ja, es geht um Lighthouse, einen amerikanischen Horrorfilm mit Robert Pattinson, der sich während des Festivals zu einem unglaublichen Hit gemausert hat. So sieht man auch, dass wir Journalisten auch manchmal Trends hinterherjagen, die während des Festivals entstehen. Aber für uns hätte das bedeutet, dass wir 4 Stunden vorher anstehen. Und ehrlich gesagt, am vorletzten Festivaltag ist das einfach nicht mehr machbar.
Welche anderen Trends es hier gab, welche Filme für uns herausstachen, welche, naja, vielleicht nicht in den Wettbewerb gehört hätten. All das besprechen wir in dieser Sendung von Vollbild und wir hören uns gleich wieder dann im Studio im Festivalpalais. Heute Abend wird zum 72. Mal im Palais du Festival die Goldene Palme verliehen. Die Entscheidung verkündet die Jury um den mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu. Und wir wollen zurückblicken auf das Festival, auf die 21 Filme im Wettbewerb und auch ein bisschen in die Glaskugel schauen, wer Chancen hat auf Preise. Mit unserer Festival-Queen Anke Lewicke. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
So wie es Thierry Frémaux immer sagt. Bevor wir auf die Leinwände schauen, wollen wir erstmal über den Festival-Moment vielleicht sprechen. Bei Patrick und mir gibt es einen. Wir saßen bei der Premiere von Yao Yinans Wettbewerbsbeitrag im Kino. Die Gäste kamen rein und plötzlich war auf der Leinwand, sahen wir, wie Quentin Tarantino ins Festivalpalais reinmarschierte, sich hinsetzte und dachten wir uns, okay, warum guckt er sich gerade den Film an? Nach 5 Minuten in diesem Gangsterfilm wurde das erste Mal ein Mensch geköpft, der das Blut spritzte und es war klar, warum Quentin Tarantino drin saß und das war irgendwie ein schöner Moment, weil wir dachten, okay, man guckt einmal, den hat man die eigene Seherfahrung, aber dann hat man gleichzeitig auch immer ein bisschen den Film mit den Augen von Quentin Tarantino geguckt oder versucht sich vorzustellen, wie er ihn guckt. Anke, jetzt bist du dran.
Gut, weil ihr eben über Schlange stehen geredet habt, muss ich sagen, heute Morgen habe ich eine richtig schöne Warteschlange gesehen und zwar bin ich am Rathaus vorbei und da waren unheimlich viele Menschen. Da habe ich gefragt, ja, für was stehen Sie denn jetzt an? Und da meinten Sie ja für Kinokarten. Und zwar ist es tatsächlich so, Sonntagabend spendiert eben Cannes seinen Bürger und Bürgerinnen einen Eintritt hier in den Palais du Festival und dann dürfen die Leute hier auch mal über den roten Teppich gehen. Das fand ich wirklich schön. Das hat mich so beglückt. Dann öffnet sich das Festival endlich mal fürs Publikum, weil sonst kann man hier ja keine Karten kaufen. Man darf eigentlich nicht dabei sein. Und ein anderer Moment war auch viel mit Schlange stehen verbunden und das war die Ehrenpalme für Alain Delon. Da standen ja hier bis draußen im Festivalpalais die Leute und diese Ehrenpalme war ja so ein bisschen umstritten, weil er ja politisch sehr, sehr konservativ ist, weil er sich auch mit MeToo was hat zu Schulden kommen lassen. Aber dann ihn da zu sehen, wie er Ausschnitte aus seinen früheren Filmen gesehen hat, Rocco und seine Brüder, und dann ging das Licht nach dem Ausschnitt an und ihm liefen die Tränen runter, weil er natürlich sein eigenes Alter, seine eigene Vergänglichkeit gesehen hat. Und dann wurde einem auch noch mal klar, wie schön der Mann einfach gewesen ist. Und er hat dann auch so ein bisschen so erklärt, was sein Geheimnis war und hat einfach gesagt, ich war einfach nur immer ich. Und das hätte ihm der Regisseur mitgegeben. Und das stimmt, der hat einfach eine unheimliche physische Präsenz. Und das war einfach toll, das nochmal zu sehen.
Wir waren ja auch wir die letzten 10 Tage lang und saßen jeden Tag im Kino, 3 bis 4 Filme täglich. Das war so unser Schnitt. Wir haben den ganzen Wettbewerb gemeinsam geguckt. Und bevor wir jetzt auf die letzten 2, 3 Wettbewerbsfilme zu sprechen kommen, die ihn quasi beschlossen haben, den Wettbewerb, so eine kurze Einordnung. Ich würde schon sagen, dass das ein recht guter Jahrgang war in Cannes. Ich habe sehr viele tolle Filme gesehen und auch die, die in meinen Augen zumindest gescheitert sind, sind zum Teil interessant gescheitert.
Ja, aber ich habe so ein bisschen noch, man erwartet ja von Cannes immer so das eine Meisterwerk, den Überfliegerfilm, ja. der das Kino neu erfindet, den habe ich in diesem Jahr bisschen vermisst. Aber Patrick und Susanne, ihr habt natürlich recht, es gab unheimlich viele Filme, wo man sich gut drüber unterhalten konnte. Und es gab auch viele kontrovers aufgenommene Filme. Und gerade die beiden französischen Filme, die das Schlusslicht des Wettbewerbs bildeten.
Das Schlusslicht wäre auch die Frage, ob sie auch von der Qualität her das Schlusslicht bilden. Wir reden von Sibylle, denke ich mal, ne? Ja. Der französischen Regisseurin Justine Triet.
Ja, das ist ein Film, da geht es um eine Analytikerin, die sich sehr eng mit einer Schauspielerin verbunden fühlt und eigentlich immer übergriffiger wird, in ihr Leben reingeht. Und die haben so ein spiegelbildliches Verhältnis. Und was mir an diesem Film überhaupt nicht gefallen hat, außer dass er aussieht wie Freitagabend 20.15 Uhr ARD, ist, dass diese Regisseurin ihre Figur gar nicht lieb hat. Also sie hat überhaupt gar keine Empathie für sie, sondern sie setzt sie die ganze Zeit in Situationen, führt sie die ganze Zeit nur vor. Es geht dann auch noch um Film. Also da gibt es dann nochmal eine spiegelbildliche Ebene. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum muss ich mir das jetzt anschauen? Diese Schauspielerin, die das auch noch niemals besonders gut gemacht hat, die Analytikerin gespielt hat. Und was sagt das denn dann? Also ich glaube, es sollte noch so eine Metaebene eingezogen werden, weil diese Analytikerin möchte jetzt einen Roman schreiben und die Figuren in ihrem Leben und ihre Patienten werden dann dafür nur noch benutzt. Und darüber reflektiert der Film dann aber auch gar nicht und damit spielt er auch nicht.
Das war wirklich mit so das Langweiligste, wie sie diese Therapeutin als Schriftstellerin spielt. Also kein Schriftsteller liegt im Bett und tippt in seinen Laptop seinen Roman. Was wir vielleicht erwähnen sollten, dass Sandra Hüller, diese deutsche Regisseurin, spielt, die mit dieser Schauspielerin in Stromboli dann noch diesen
Film
dreht.
Außer Rand und Band. Man hatte das Gefühl, bei Sandra Hüller ist überhaupt gar keine Regisseurin dahinter. Die macht, was sie will und überagiert. So schlecht habe ich Sandra Hüller noch nie
gesehen.
Schade,
ne?
Der Film geht wirklich
wo
sehr ausgetreten.
Wo sie ja hier mit Toni Erdmann so dermaßen Furore gemacht hat.
Ich würde nur sagen, dass der Film sehr ausgetretene Pfade betritt. Einfach, wir haben das alles schon gesehen, der Therapeut, der die Therapie eigentlich braucht. Also für einen tollen Schlusspunkt hat dieser Film bei mir zumindest nicht gesorgt.
Dann sollten wir auch noch über ein anderes Highlight, das ist Ironie, sprechen der vergangenen Tage. Zumindest hat man viel darüber diskutiert, den Skandalfilm des Festivals Maktoub My Love, Intermezzo vom Palmgewinner Abdelatif Kechiche. 4 Stunden lang sollte der Film werden. Am Ende wurde uns eine Version gezeigt, die 3 Stunden und 28 Minuten lang war. Hinterher meinte Kechiche, da hat wirklich eindeutig noch was gefehlt. Wahrscheinlich muss er den doch auch wieder länger machen. Anke?
Ja, also es ist eigentlich ein autobiografischer Film und es geht um seine Jugend oder sein Erwachsensein 1994. Der Film spielt fast ausschließlich in einer Disco und er wird merkwürdigerweise von der französischen Presse gefeiert. Die ist ja manchmal distanzlos, wenn es um ihre eigenen Filme geht. Und ich finde diesen Film, diese Kamera fand ich wirklich schrecklich unmöglich, weil die ganze Zeit werden eben in Großaufnahme Frauendekolletés gezeigt. Es geht die ganze Zeit.
Hintern vor allem, Dekolletés, wäre schon eine tolle Abwechslung in den 4 Stunden gewesen.
Aber es wird nie ein Mann nackt gezeigt, sondern der darf sich dann schamhaft immer, das alles zuhalten. Und ich weiß nicht, ich meine, in Frankreich gibt es natürlich eine besondere Art, Sexualität darzustellen. Es gab auch immer pornografische Autorenfilme, aber an dieser Tradition knüpft der Film überhaupt nicht an. Ich würde Ihnen eigentlich sagen, er ist nicht nur voyeuristisch, sondern es ist auch schon ein obszöner Blick.
Auf jeden Fall, würde ich auch unterschreiben, ja. Ja, auch so unser erster Blick, jetzt bin ich total in der Zusammenfassung dieses 3-Stunden-Films stecken geblieben. Soweit jedenfalls unser erster Blick auf den Wettbewerb in Cannes. Wir werden das alles in der kommenden Stunde nochmal vertiefen, jetzt vielleicht nicht bei Kechiche. Gleich ist aber ein Mann bei uns zu Gast, der zu den gefeierten Filmen des Festivals gehörte, beziehungsweise ihn mitproduziert hat. Vollbild, das Filmmagazin, sendet heute noch einmal live aus dem Palais des Festivals aus Cannes von den 72. Filmfestspielen. Vor 10 Jahren, da gewann der Amerikaner Terrence Malick mit The Tree of Life die Goldene Palme hier vor Ort und nicht wenige behaupten, er könnte dieses Jahr für sein Drama A Hidden Life diesen Erfolg wiederholen.
A Hidden Life erzählt die Geschichte des Franz Jägerstätter, einem Bauern aus Oberösterreich, der während des Zweiten Weltkrieges den Eid auf Hitler verweigert und in letzter Konsequenz dafür dann zum Tode verurteilt wird.
Diesen stillen Widerstand, der die katholische Kirche dazu veranlasste, Jägerstätter 2007 selig zu sprechen, feiert Malick nun in seinem Film als großen göttlichen Akt, als großes Glaubensbekenntnis, Widerstand, als transzendentale Erfahrung, könnte man sagen.
Und besetzt ist der Film fast ausschließlich mit deutschsprachigen Schauspielern, allen voran August Diehl und Valerie Pachner als Ehepaar Jägerstätter. Auch der ausführende Produzent kommt aus Deutschland, das ist Markus Loges, ein Experte auf dem Feld der internationalen Koproduktion. Zu seinen Arbeiten zählen Projekte wie Sense8 für Netflix, diese Serie, oder wie Vendetta, die hat er alle produziert. Und zum ersten Mal war er mit einem Film aber im Wettbewerb von Cannes.
Und wir konnten mit Markus Loges nach der Premiere von A Hidden Life sprechen und wollten eingangs von ihm wissen, wie er denn diesen Abend überhaupt erst erlebt hat.
Naja, das ist überwältigend, ne? Dieses Ganze, also man sitzt in diesen Limousinen, man wird dann diese 530 Meter vorgefahren, wo man sich zwischendurch denkt, dass man auch besser laufen könnte. Also diese Zeremonie, da muss man hingehen und da darf man nicht hingehen. Dann, nee, ihr müsst jetzt hier noch mal einen halben Meter zurück und dann dürft ihr wieder vor und dann müssen wir noch ein Foto machen und dann führen wir euch da rein und dann sitzt man da und dann, ich meine, das war halt schon einzigartig, dass quasi der Applaus anfing, als die Credits begannen und danach aber auch nicht wirklich aufhörte. Und als dann Terry ja auch noch erfreulicherweise kam, war das schon sehr, sehr toll.
Sie haben ja schon eines der großen Mysterien gelüftet. Terrence Malick, der große Eremit des Weltkinos, war da. Aber wie wird man eigentlich Produzent eines Terrence Malick-Films? Wie sind Sie an das Projekt gekommen?
Es gibt einen amerikanischen Produzenten, der heißt Grant Hill. Und ich hatte die Ehre, mit Grant Hill schon relativ früh in Kontakt zu kommen. Wir haben in Babelsberg damals V for Vendetta gemeinsam betreut. Also ich durfte es betreuen und die damals noch Gebrüder Wachowski kamen. Und seitdem haben wir im Prinzip alles, was die Wachowskis in Deutschland gedreht haben, durfte ich mit betreuen. Insofern ist es so eine gewachsene Verbindung. Also was passierte war, Grant Hill kam und sagte, Terrence Malick möchte so einen Film machen, das ist ein zutiefst deutscher Film. Ich brauche unbedingt einen deutschen Produzenten da drauf. Möchtest du das machen? Und wenn man solche Fragen gefragt wird, ist ganz schwer, da nur Nein zu sagen.
Es ist für Terrence Malick an sich ja ein außergewöhnliches Projekt, weil er zum ersten Mal auch verstärkt nicht mit englischsprachigen Darstellern arbeitet. Hier sind es August Diehl in der Hauptrolle, Valerie Pachner in der weiblichen Hauptrolle. Das ist für ihn schon außergewöhnlich. Das führt ja auch dazu, und das ist unter Kritikern wirklich gerade auch noch in Cannes Talk of the Town gewesen, dass wir eine englischsprachige Schicht im Film haben und trotzdem auch eine deutschsprachige Schicht. War das hier ein Thema für Sie dann als Produzenten? Die Frage, machen wir das komplett dann auf englischsprachig? Weil es ja schon sehr interessant ist. Das macht etwas mit einem. Das wirkt auch ziemlich kalkuliert und geplant.
Also sind für mich zwei Fragen. Das erste war, es war schon immer die Idee, Franz Jägerstätter zu folgen. Franz Jägerstätter ist ein einfacher Bauer. Seine Frau Fanny ist eine einfache Bäuerin. Das mit Natalie Portman und Brad Pitt zu besetzen, wäre absurd gewesen. Und es ist eben genau das. Das ist kein Heldenfilm, sondern das ist ein Film über den einfachen Menschen, der kämpft, mit dem richtigen Weg und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen, also ja, absichtlich war es, wir machen das als einen Film mit deutschen Schauspielern. Jetzt kommt die andere Frage, und das haben wir tatsächlich anfänglich überlegt, wollen wir den einfach ganz auf Deutsch drehen? Und dann ist es, glaube ich, auch wieder so ein Stilmittel, dass man sagt, also das ist nicht ein Film, der davon lebt, dass die Dialoge so wichtig sind. Es wird ja gar nicht so viel gesprochen, sondern man möchte vielleicht lieber mehr Menschen erreichen, was mit der englischen Fassung hier besser ist. Und wenn der Bürgermeister vom Haus zurückkommt und mit seinen Kumpeln wieder zurückfällt ins Österreichische, dann ist es, also uns hat es nicht gestört. Wir diskutieren noch, wie das bei der deutschen Fassung und also alle Verleiher, glaube ich, müssen sich überlegen, wie man das für das jeweilige Land aufbereitet. Ich finde einfach nur wichtig, dass möglichst viele Menschen diesen Film sehen können.
Der Film spielt zu großen Teilen in den Bergen Österreichs und dann auch im Gefängnis in Tegel in Berlin. Gedreht haben Sie in Südtirol, in Zittau und im Studio Babelsberg. Was waren eigentlich die größten Herausforderungen bei der Produktion?
Ich würde sagen, Das Schwierigste war der Anfang. Obwohl ja alle denken, das große Mysterium Terrence Malick, gibt es trotzdem Menschen, die sagen, Moment, halt, das ist doch kommerziell völlig unerfolgreich. Die letzten Filme sind ja alle nicht gesehen worden. Das interessiert uns nicht so. Und unser Geld gewinnen wir jetzt auch nicht so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir fangen jetzt an. Und dann kam Terrence Malick eingeflogen und wir haben eine Woche später gedreht. Und danach gab es in unseren 40 Drehtagen, wenn man darüber nachdenken würde, was sind denn große Probleme, gab es nicht. Das Wichtige ist eben nicht, wie häufig bei anderen Produktionen, funktioniert mein Kran und haben die Beleuchter vorgebaut. Wichtig ist, dass alle, die am Dreh beteiligt sind, fühlen, dass sie die richtigen Sachen filmen. Und wenn ein Take eben 30 Minuten lang dauert, und das hat August so schön in der Pressekonferenz erzählt, dass man eben sagt, ich habe angefangen, was zu spielen und dann ging es aber trotzdem immer noch weiter. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann mache ich eben was anderes. Und einfach irgendwann habe ich mich einfach in die Ecke gesetzt und ins Tal gestarrt. Und das ist dann das, was es in den Film geschafft hat. Es ist eben ein völlig anderes Film, eine völlig andere Art von Arbeit, die, glaube ich, insbesondere die Schauspieler sehr, sehr lieben, wenn sie es denn annehmen können.
Sie haben schon einige internationale Koproduktionen, das haben wir ja gehört, betreut. Was reizt Sie eigentlich genau an dieser Idee der internationalen Koproduktion auch von der Seite des Produzenten, des deutschen Produzenten?
Ich habe angefangen als Herstellungsleiter, Line Producer und da sind dann die amerikanischen Gäste zu uns gekommen und dann habe ich quasi Befehle empfangen. Und dann später durfte ich für deutsche Produktion ins Ausland gehen und habe mir immer gedacht, okay, wie war das denn, als die zu mir kamen und ich die Befehle empfangen habe? Und habe eben daraus für mich als Lehre gezogen, dass man den Eingeborenen vertrauen muss und seinen Partnern trauen muss. Und wenn ich das nicht kann, dann darf ich da nicht hingehen, dann habe ich die falschen Partner gewählt.
Was macht Deutschland eigentlich attraktiv für andere Länder? Ist es das Geld, die Fördergelder?
Also im internationalen Vergleich stehen wir ja bei den Förderungen nicht so ganz weit oben. Das ist auch so eine Erfahrung, dass zum Beispiel amerikanische Produktionen gerne so eine Linie in ihr Budget schreiben und da steht dann, da kann man dann genau ausrechnen, wie der Rabatt ist. So ist es ja bei uns nicht. Es gibt eben eine Vielfältigkeit von Fördermöglichkeiten. Das kann sehr gut funktionieren, aber ich denke, der Ansatz sollte immer sein, ich gehe dahin, wo der Film richtig ist. Also als Beispiel habe ich anfänglich betreuen dürfen Grand Hotel Budapest, diesen Wes Anderson-Film. Und die waren auch so, wo sollen wir denn hingehen, wo sollen wir denn hingehen, wo gibt es denn das meiste Geld? Und dann habe ich gesagt, nee, wie wäre es denn, wenn ihr erstmal überlegt, wo ist denn das richtige Motiv? Wenn das richtige Motiv in Prag ist, solltet ihr vielleicht nach Prag gehen. Am Ende des Tages war es Cottbus. Wenn wir es da finden, ist da der richtige Ort und dann sucht man sich was drumherum. Weil dieser gern genannte Fördertourismus, dass ich also gezwungen bin, mit meinem Filmteam nochmal für 10 Tage in ein anderes Bundesland zu gehen, weil die uns dann fördern. Ich finde es großartig und ohne diese Regionalförderung, wie gesagt, würden wir ja diese Filme alle gar nicht machen können. Aber es muss eben auch sinnhaftig sein.
Studio Babelsberg, mit denen Sie jetzt auch zusammengearbeitet haben, ist ja ein Ort, der in den letzten Jahren viel auf internationale Koproduktionen gesetzt hat und damit auch Schwierigkeiten immer wieder hatte, immer wieder ja so ein bisschen um die Existenz kämpfen musste. Wo steht Deutschland eigentlich 2019, was internationale Koproduktionen angeht?
Studio Babelsberg setzt im Prinzip hauptsächlich auf große internationale Koproduktionen. Das funktioniert super, wenn sie kommen. Es funktioniert noch besser, wenn sie Studios mieten. Die Studios sind überall anders sehr, sehr voll. In Babelsberg fühlt sich das so langsam, vielleicht auch, weil an den anderen Orten die günstiger sind. Also je weiter wir in den europäischen Osten hineingehen, umso günstiger werden die Produktionsbedingungen. Und Deutschland ist eben kein Niedriglohnland. Wir haben allerdings, würde ich behaupten wollen, immer noch eine größere Effektivität. Also wir können mit kleineren Crews auch tolle Dinge machen. Wir sind sehr schnell, wir sind immer noch relativ flexibel, wenn man so daran denkt, wie regulativ andere Filmwirtschaften behandelt werden. Also es geht nicht darum, dass man die Arbeitnehmer quälen möchte, aber es geht eben darum, dass ich nicht von irgendeiner Institution gezwungen werde, zwei Maskenbildner zu engagieren, wenn ich einen Darsteller mit kurzen Haaren habe. Das passiert eben bei uns nicht. Insofern sind wir relativ flexibler als andere Länder. Und ich denke, dass das ist auch das neben unseren wirklich tollen Motiven und ganz guten Produktionsbedingungen und eben der Verfügbarkeit von eigentlich allem, sind, glaube ich, das so die wichtigsten Dinge, auf die wir so bauen können. Und eben nicht immer nur auf, bei uns gibt es das meiste Geld, weil das stimmt, glaube ich, nicht.
Soweit der deutsche Produzent Markus Loges. Ob Hidden Life einen der großen Preise abräumen wird, das erfahren wir heute Abend. Und vielleicht wird ja sogar August Diehl ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
I find Can frightening.
Ja, er findet Cannes ein bisschen gruselig, das sagte Bill Murray zum Auftakt des Festivals und meinte es nur so halb ernst. Wie gruselig es auf der Leinwand zuging und welche Bilder das Festival produziert hat, das wollen wir in dieser Stunde besprechen. Denn das Festival befindet sich auf der Zielgeraden. Heute Abend werden die Palmen verliehen.
Und wir beginnen gleich im Keller des Palais, in dem sich seit 60 Jahren der wahre Motor dieser Veranstaltung befindet. Wir gehen jetzt runter im Palais des Festivals zum internationalen Filmmarkt und fragen uns, was blieb übrig vom großen Hype um die Streamingdienste? Offiziell mögen Netflix und das Festival auf Konfrontationskurs noch sein, auf dem Markt dagegen dominieren mittlerweile schon die Kompromisse. Wie verhalten sich kleinere Firmen da, die auf anspruchsvolle Arthouse-Filme setzen? Und wie erfolgreich schlug sich das französische Kino, das in Deutschland im Vorjahr viele Zuschauer verloren hat? Jörg Taschmann hat sich die letzten Tage für uns auf dem Filmmarkt herumgetrieben, da, wo die Geschäfte gemacht werden, wo sich auch neue Trends in der Filmindustrie zeigen. Hallo erstmal, hallo Jörg.
Hallo.
Ein großes amerikanisches Branchenblatt hat behauptet, der diesjährige Markt in Cannes sei im Umbruch begriffen und meinte damit vor allem die Streaming-Dienste, die alles dominieren. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
Also ganz dem zustimmen, glaube ich, kann ich noch nicht. Nun reden viele nicht mit einem, viele Weltvertriebe, wenn ich gesagt habe, ich bin Journalist und ich möchte mal wissen, was so war, die hatten dann plötzlich keine Zeit mehr oder haben auch ganz klar knallhart mal gesagt, nee, darüber möchten wir jetzt einfach noch nicht reden, das ist uns zu heikel, weil es geht ja auch immer um das Kinofenster und ob die Streamingdienste weltweit exklusiv die Rechte erwerben. Im Prinzip hat es aber nur einen wirklich großen Verkauf gegeben, nämlich von dem Wettbewerbsfilm Les Misérables, den hat Amazon gekauft für 1,5 Millionen Dollar, hat sich aber eben nur die nordamerikanischen Rechte gesichert. In Deutschland kommt dieser Film noch ganz klassisch ins Kino.
Warum denn jetzt diese neue Kompromissbereitschaft? Sonst sind doch die Fronten zwischen dem Festival und Netflix eher verhärtet. Es gibt und gab auch dieses Jahr keine Filme im offiziellen Programm von Netflix. Ne?
Richtig, aber in einer Nebensektion beispielsweise in der Caserne des Réalisateurs gab es dann einen Netflix-Film, weil die wieder unabhängig sind und auch andere Entscheidungen treffen dürfen. Und es gibt einen großen Druck auf das Festival. Ihr könnt euch ja vielleicht an den Skandal vor 2 Jahren erinnern, wo 2 Wettbewerbsfilme von Netflix produziert waren, einer aus Südkorea und dann einer aus Amerika, The Meyerowitz Stories. Und da haben dann die Kinobetreiber hier in Frankreich sehr viel Druck ausgeübt und auch die LARP, das ist eine GbR von Produzenten, Regisseuren und Autoren. Der Präsident ist der sehr bekannte Filmemacher Radu Mihailianu. Und Radu Mihailianu sagt zum Beispiel, man muss das unterscheiden. Es gibt das sogenannte E-Kino, also Filme, die eine gute Qualität haben und ideal für Plattformen sind, aber dann eben auch Filme, die einfach ins Kino gehören. Und es gibt aber mittlerweile hinter den Kulissen Bewegung. Amazon habe ich gerade geschildert, aber auch Netflix hat zum Beispiel auf der Berlinale schon einen französischen Film, Le Chant du Loup, gekauft. Und da sind die Kinorechte in Deutschland beispielsweise verblieben. Aber in anderen Ländern wie Spanien kommt er in 4 Monaten bei Netflix raus.
Welche Rolle spielten denn die neuen oder spielen die neuen Streamingdienste, Apple, Hulu, das ja nun zu Disney gehört, oder auch kleinere VOD-Plattformen?
Also gerade für kleine Weltvertriebe, die es nicht mehr schaffen, gewisse Filme zum Beispiel nach Deutschland zu verkaufen und das Fernsehen spielt schon gar keine Rolle mehr, die lieben Mubi. Mubi für alle, die es vielleicht nicht kennen. Das ist ein Streamingdienst, der ganz anders arbeitet als die großen. Mit einem handverlesenen Programm, immer nur 30 Filme. Jeden Tag kommt ein neuer Film hinzu und einer verschwindet, der am längsten sozusagen drauf war. Und da gibt es viele kleinere Weltvertriebe, die sehr gerne an Hulu, Mubi verkaufen. Der andere ist Hulu, der nun zum Disney-Konzern gehört, ganz offiziell. Die haben hier auch zugeschlagen, sich die Rechte an dem Film von Silène Chama, Portrait de la jeune fille en feu, also Porträt eines jungen Mädchens im Feuer. Den haben sie gekauft für Nordamerika und das war interessant. Sie haben sich zusammengetan mit einem US-Verleiher, nämlich mit Neon. Der Film kommt klassisch ins Kino zur sogenannten Award-Season, also wenn es um die Oscars geht. Man will natürlich, man hofft ein bisschen, dass man da vielleicht Oscar-Nominierungen abgreifen kann und erst danach kommt er dann auf den Streaming-Dienst. Es gibt da also wirklich ganz neue Modelle und Apple ist nach wie vor so die große Unbekannte. Man hat gehört, dass sie interessante Modelle anbieten, aber keiner wollte mir bestätigen, mit wem Apple nun wirklich verhandelt hat.
Das heißt ja, oder ich höre da zumindest raus, dass vor allem die französischen Filme aus dem Wettbewerb sich glänzend verkauft haben. Das ist schon deshalb ehrlich gesagt interessant, weil bei uns in Deutschland der französische Film im Vorjahr stark an Zuschauern verloren hat. Das war ja auch ein wichtiges Thema hier vor Ort.
Ja, das liegt natürlich daran, dass in Deutschland nach den großen Erfolgen von Ziemlich beste Freunde und Monsieur Claude sehr viele mittelmäßige und man kann es auch wirklich sagen schlechte französische Komödien ins Kino gekommen ist, die auch gar nichts im Kino verloren haben. Und dann war es eine Übersättigung und die französische Exportunion Unifrance hat eine Art Krisengipfel mit deutschen Verleihern gemacht und hat versucht, mit ihnen darüber zu reden, was könnte man tun, um französische Filme in Deutschland wieder zu unterstützen. Die geben manchmal bis zu 50.000 Euro für einen Film. Das ist für Verleiher natürlich interessant. Ich habe mit einem der Verleiher geredet, der sich gut auskennt im französischen Kino, nämlich Fabien Segel, der ist selber Franzose, lebt seit Jahren in Deutschland und wollte von ihm wissen, wie er die Situation sieht.
Also ich weiß, dass Unifrance aufgrund der Gesamtzahlen, glaube ich, aus dem letzten Jahr festgestellt hat, dass der französische Film im Verhältnis zu den vorausgegangenen Jahren Marktanteil verloren hat. Aber das kann sich ja im Grunde genommen schnell wieder ändern, wenn eine große Komödie wie jetzt Monsieur Claude 2 in Deutschland also wieder sehr erfolgreich ist und mittlerweile ja auch schon über 1 Million Besucher gemacht hat. Für mich ist die Situation des französischen Arthouse-Films im Grunde genommen keine andere als die der internationalen Arthouse-Filme, die sich ja in Deutschland ja aufgrund verschiedener Faktoren einfach alle schwer tun. Das ist mehr eine allgemeine Krise aus meiner Sicht.
Also eine allgemeine Krise, sagt Fabien Arceguel. Ist es denn auf dem Markt auch ein Thema, dass das Kino in Deutschland viel mehr kriselt als woanders?
Das hat man natürlich zur Kenntnis genommen. Wir haben in Deutschland 17 Millionen Zuschauer verloren im Vergleich zum Jahr davor. Und noch brutaler ist es, vor 4 Jahren hatten wir noch 139 Millionen, jetzt haben wir nur noch 105 Millionen Kinobesucher. Das sind schon sehr, sehr viele Leute, die da nicht mehr ins Kino gehen. Und das merken die kleineren Weltvertriebe, die es mit sperrigeren, sagen wir mal anspruchsvolleren Filmen wirklich schwer haben auf dem deutschen Markt. Als Beispiel kann ich einen Film nennen, der im vorigen Jahr auf der Berlinale im Wettbewerb lief. Dovlatov aus Russland hat sich in über 20 Territorien verkauft. Netflix beispielsweise hat da für den amerikanischen Markt zugeschlagen und es gibt keinen deutschen Verleiher. Niemand hat in Deutschland bisher Interesse. Und dann geben natürlich auch viele zu, dass Netflix jetzt nicht immer nur der Schuldige ist. Und die können natürlich bis zu 6-stellige Summen geben, die man früher vielleicht vom Fernsehen bekommen hat. Und nochmal mit Radu Mihaljanu gesprochen, diesem Präsident von dem Verband der Autoren, Filmemacher und Produzenten, wie er das Netflix-Problem sieht.
In Frankreich sind die Besucherzahlen kaum zurückgegangen und liegen konstant bei etwa 200 Millionen Kinobesuchern pro Jahr. In anderen Ländern wie Italien, Spanien und Deutschland sieht es anders aus, auch weil es keine Kulturpolitik für das Kino und audiovisuelle Medien gibt wie in Frankreich, das Kinofilme viel mehr schützt durch klare Auswertungsfenster.
Il n'y a pas autant de règles qu'il y a en France qui protègent un tout petit peu chaque fenêtre de diffusion.
Soweit also Radu Mihaljanu und auch Jörg Taschmann über die Trends und Diskussionen beim diesjährigen Filmmarkt hier in Cannes. Ja, wir haben gerade über den Filmmarkt hier in Cannes gesprochen. Jetzt wollen wir auf die Schauspielerinnen und Schauspieler blicken, die diese Filme tragen. Und fallen wir mal mit der Tür ins Haus. Ein Darsteller, der uns alle zutiefst beeindruckt hat, ist Antonio Banderas, der spanische Schauspieler, der sowohl im Autorenkino zu Hause ist, als auch im amerikanischen Mainstream-Kino. Er ist untrennbar mit den frühen Filmen von Pedro Almodóvar verbunden und machte dann auch in Hollywood Karriere.
Hier in Cannes ist Banderas nun mit einem neuen Almodóvar-Film zu Gast. das Dolor y Gloria, Pain and Glory, einem autobiografisch geprägten Werk, und Banderas gilt damit als Favorit für den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller. Und bei uns ist jetzt die beste weibliche Kritikerin im Studio, Katja Nikodemus, die Filmredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie haben Banderas hier in Cannes getroffen. Was macht sein Spiel in Almodovars Film denn so besonders für Sie?
Ich würde sagen, zunächst mal diese völlig unaffektierte Wahrhaftigkeit, die er verströmt. Und er hat ja in der persönlichen Begegnung, hat er die übrigens auch. Und er hat auch so eine Jungenhaftigkeit, durch die man eben auch so eine Rolle wie Zorro in einer Hollywood-Produktion abnimmt. Aber eben auch eine große Nachdenklichkeit. Und in diesem neuen Almodovar-Film, da spielt er ja das alter Ego des Regisseurs, ein Filmemacher in einer Lebens- und Schaffenskrise. Er macht Experimente mit Drogen, erinnert sich an seine Kindheit, an seine große Liebe. Und direkt zu Beginn sehen wir dann Banderas ja in einem Pool im Wasser schweben mit geschlossenen Augen. Und wir sehen ja, hier ist jemand, der sich besinnt, der quasi von Null anfängt. Und im Gespräch erzählte Banderas auch, dass er in der Zusammenarbeit mit Almodovar quasi von Null anfangen musste, weil er nämlich all die Tricks und Mätzchen vergessen musste oder loswerden musste, die er in 20 Jahren Hollywood gelernt hatte.
Es geht um die Art und Weise, wie man die eigene Stimme manipuliert, sodass sie natürlich und doch glamourös und sonor klingt. Es geht um die Veränderung der Körpersprache, um Schauspielerei eben. Und all das mochte Almodovar nicht. Wo bist du, Antonio? Fragte er. Ich sagte, ich bin hier. Aber er meinte, er könne meine Präsenz nicht fühlen. Er wollte nicht das Spiel sehen, das für die Fans funktioniert, für ein Mainstream-Publikum. Er wollte einen neuen Antonio haben.
No, he wanted new you.
A new you. Dolor y Gloria, also Pain and Glory, Sie haben schon gesagt, ist ein sehr persönlicher Almodovar-Film. Was genau heißt das Spiel dieses neuen Antonio Banderas denn?
Also man hat ihn, glaube ich, noch nie so verletzlich und so fragil auf der Leinwand gesehen, so durchscheinend. Das betrifft auch die physische Präsenz, weil als Almodovars alter Ego hat er hier Rückenschmerzen, Hustenanfälle. Und es ist zutiefst bewegend in diesem Film, weil man spürt, dass es auch der zutiefst ehrliche Film eines Regisseurs ist, der sich ja hier auch mit seiner eigenen Vergänglichkeit und Vergangenheit auseinandersetzt. Und Banderas wirkt eben so durchlässig, er ist sozusagen, man hat das Gefühl, er ist Almodovars Medium in diesem Film. Und im Gespräch sagte Banderas auch, dass diese neue Tonlage oder diese neue schauspielerische Fragilität auch etwas damit zu tun habe, dass er vor 2,5 Jahren einen Herzinfarkt gehabt habe.
Diese Erfahrung hat mich verändert. Ich wurde innerlicher, vorsichtiger, reflektierter. Und Pedro kam während der Dreharbeiten auf mich zu und sagte, da ist etwas in dir, das erst nach dem Herzinfarkt entstanden ist. Etwas, das mich anzieht. Und ich möchte, dass du es in unserem Film verwendest. Ich möchte diese Traurigkeit in meinem Film haben.
Ja, und diese Traurigkeit, die lässt einem dann noch lange nach dem Film wirklich das Herz erzittern. Und ich glaube, so erging es uns allen.
Lange Zeit war ja wirklich auch die prägende männliche darstellerische Leistung in diesem Wettbewerb. Es gab aber dann auch noch andere Herren, die sich um diesen Preis bewerben. Oder ist weiterhin auch für Sie Antonio Banderas der sichere Bewerber für diesen Preis?
Na, es gab schon noch eine Konkurrenz gegen Ende des Festivals durch einen Schauspieler, der auch interessanterweise eine introvertierte, auch traurige Präsenz auf der Leinwand hat, nämlich Pierfranco Favino, der in dem Film Il Traditore von Marco Bellocchio ja einen Mafia-Aussteiger spielt. Tommaso Buscetta, eine authentische Figur, die in den 1980er und 90er Jahren bei den großen Mafia-Prozessen ausgesagt hat, viele Mafiosi hinter Gitter gebracht hat, lebenslang. Und interessanterweise haben wir auch hier einen Schauspieler, der einen Menschen spielt, der an einem Wendepunkt ist, letztlich von Null anfängt, genauso wie in dem Almodovar-Film. Und von Anfang bis Ende ist diese Figur sozusagen in Lebensgefahr. Und das spielt dieser Pierfranco Favino wirklich großartig. Er spielt es einerseits ungerührt und cool, aber es gibt auch Risse in diesem emotionalen Panzer. Und dieser Mann zahlt halt einen sehr hohen persönlichen Preis für diesen Verrat. Und diesen Preis, den spielt er eigentlich immer mit. Auch zwei Söhne von ihm werden umgebracht aus Rache, aus Vergeltung. Ja, und das spielt er wirklich großartig.
Lassen Sie uns auch noch mal einen Blick werfen auf die Darstellerinnen im Wettbewerb des Festivals. Patrick und ich, wir sind gestern die Liste schon mal durchgegangen und haben festgestellt, so richtig große Darstellerinnen Performances gibt es gar nicht, oder? Wer hat Sie denn da besonders überzeugt, überrascht?
Mich hat schon die Hauptdarstellerin eines Films hier sehr überzeugt, von dem hier schon ausführlich die Rede war, nämlich Valerie Pachner, die an dem neuen Film von Terrence Malick Hidden Life spielt. Sie ist ohnehin eine großartige Darstellerin, ich glaube auch ein zukünftiger Star, diese Österreicherin. Und in diesem Malick-Film Hidden Life, wir haben es ja schon gehört, da geht es um diesen österreichischen Bauern und Kriegsdienstverweigerer, der während der Nazizeit dann verhaftet und umgebracht wurde. Und sie muss eben als Frau alleine klarkommen. Und das sehen wir eben, wie Valerie Pachner das spielt, wie diesen Hof bewirtschaftet. Sie muss sich um ihre Kinder kümmern, alleine. Und die Frauenfiguren von Terrence Malick sind ja so normalerweise immer sehr ätherische, abgehobene Figuren. Und hier sehen wir eben eine ganz andere, nicht so eine abgehobene Mutterfigur, sondern eine Frau, die wirklich etwas rocken muss. Ja, die muss real die Arbeit auf dem Hof machen, eben Heu arbeiten, die muss Tiere schlachten. Und ich hatte fast das Gefühl, hier gelingt es einer Schauspielerin zum ersten Mal, dieses religiöse, spirituelle Kinouniversum des Terrence Malick fast in einem Alleingang zu erden.
Und neben Valerie Pachner, wer hat Sie da überzeugt?
Ja, da muss ich jetzt noch zwei Darstellerinnen erwähnen, die ganz wunderbar sind in einem französischen Film. Es ging hier um eher schlechte französische Filme. Es gab aber eben auch einen großartigen Film, einen Liebesfilm von Céline Chama, Portrait de la jeune fille en feu, Portrait der jungen Frau in Flammen. Der Film spielt um 1770 auf einer bretonischen Insel. Eine Malerin kommt hierher und soll eine junge Aristokratin porträtieren. Das Bild soll ja einem Brautbewerber geschickt werden. Aber diese junge Aristokratin, gespielt von Adèle Haenel, will eigentlich gar nicht porträtiert werden. Sie will gar nicht heiraten. Also entsteht dieses Bild so ein bisschen gegen ihren emotionalen Willen. Und Noémie Merlan spielt diese Malerin, die dieses Bild sich sozusagen jetzt erschleichen muss. Und die Porträtierte wirft aber den Blick zurück. Und daraus entsteht Begehren. Und ich fand es wirklich ergreifend, wie diese Liebe entsteht, wie die Neugierde der Malerin dann in erotisches Erkunden umschlägt, wie die beiden ja dann eine ganz tolle Liebesgeschichte spielen. Und sie spielen übrigens auch die Konventionen der Zeit mit, durch ihre Attitüde, durch ihre Haltung, die Korsette, die Kleider. Und diese Konventionen sprengen sie dann mit Blicken. Das wäre für mich eine Auszeichnung ex aequo für diese beiden Französinnen.
Vielen Dank, Katja Nikodemus, über die schauspielerischen Leistungen in den Filmen des Wettbewerbs in dieser Festivalausgabe von Cannes. Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur von der Zielgeraden aus Cannes. Und wir haben es versprochen, Anke Lewicke ist wieder da. Hallo.
Hallo, hallo.
Reden wir mal über die Filme, die so ein bisschen die Gemüter gespalten haben. Da sollten wir den Amerikaner Ira Sachs erwähnen mit seinem familienreichen Frankie. Der erntete teilweise sehr wütende Reaktionen. Der Kollege vom Guardian beschrieb es als ein Verbrechen am Kino. Das war, glaube ich, die härteste Reaktion, die es gab. Ähnliches gilt für die Dardenne mit The Young Ahmed. Da war, sagen wir mal, gemischt. Ja. Anke Lewicke, was ist da schiefgelaufen?
Was da schiefgelaufen ist, ja, es wird ja erzählt von einem 12-Jährigen und wie immer, und den Anfang fand ich auch wirklich gelungen, schaffen die Brüder Dardenne es, uns ja mit in die Gegenwart von einem, von ihrem Helden zu nehmen. Also man sieht einfach diesen Jungen, wie er seiner Mutter verbietet, dass sie weiter Alkohol trinkt, wie er seiner Lehrerin nicht mehr die Hand gibt, wie sein ganzer Tag nur noch vom Beten strukturiert wird. Und dann auf einmal, er geht auch in die Koranschule, bekommt er mit, dass seine Lehrerin jetzt Arabischkurse geben will anhand von Popsongs, um eben nicht mehr über den Koran. Und er denkt, er muss sie dann umbringen. Das geht schief. Und das versteht man ja noch alles. Und ich finde es auch ganz interessant, dass sie eigentlich versuchen, jemanden zu skizzieren, wo der Extremismus eigentlich schon ja den Körper in Besitz genommen hat, das Denken und alles. Aber was den Dardennes dann nicht, also was sie nicht schaffen, ist, sie versuchen ja keine Psychologisierung zu machen, sondern sie beschreiben dann eigentlich nur noch die Symptome dieses extremen Denkens. Und dann, finde ich, kommt so eine sehr komische Kinospannung auf, weil er will diese Lehrerin immer noch weiter umbringen. Und wir fragen uns dann die ganze Zeit, wir müssen dabei zuschauen, und macht er es dann wirklich? Wie wird dann die Tat aussehen? Und das ist so für die Dardennen total unüblich, weil sie eigentlich nie so auf diese klassische Kinostruktur zurückgreifen, auf sowas geplottet. Also man ist ja normalerweise mit den Helden immer selbst überrascht, was als nächstes passieren wird. Und das haben sie dieses Mal einfach nicht geschafft.
Bei den Dardennes ist es ja immer so ein Forum der Begegnungen. Die Hauptfigur begegnet anderen Menschen, und in dieser Begegnung passiert ja immer etwas. Und ich weiß nicht, ob sie das nicht überfrachtet haben. Man muss ja sagen, dass der Junge, der den Ahmed spielt, von seinem Aussehen her, die Physiognomie, das ist ja nicht der klassische Konvertit oder Extremist, den wir so aus dem Kino kennen. Das ist ja erstmal ein sehr sensibler, zarter Junge. Er trägt eine Brille, die er sich noch mit Bändchen um die Ohren bindet, damit die Brille ihm nicht abfällt. Ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass die Begegnung, die er dann hat, zum Beispiel auf dem Bauernhof, wo er dann hin muss, als er dann auffällig geworden ist, mit einem jungen Mädchen, da kommt die Liebe raus, als würden die da Dens fragen, können wir diesen Extremismus, diese blinde Wut quasi mit der Begegnung einem jungen Mädchen, irgendwie mit dem Menschen auf der anderen Seite, also das ist ja dieses große Thema bei ihnen, können wir das auflösen? Es hat nicht funktioniert, weil sie zum ersten Mal, glaube ich, einen Menschen nicht verstanden haben, ihre eigene Hauptfigur.
Ja, aber vielleicht kann man diese Menschen auch nicht verstehen und vielleicht muss man diese Ratlosigkeit, die Unmacht, Sie haben ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, er lernt ja viele Leute kennen, also auch Erzieher, Psychologen und es bewegt sich aber nichts. Und diese Unmacht ihm gegenüber, vielleicht hätte man die miterzählen müssen und genau das fehlt dem Film. Also die Unmacht, die man hat, die ist nicht im Film miterzählt.
Jetzt ist Ira Sachs ein bisschen unter den Tisch gefallen, Frankie, immerhin mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle.
Eigentlich ist es ein Urlaubsvideo von Isabelle Huppert, die ihre Familie nochmal versammelt. Sie spielt Frankie, eine krebskranke Schauspielerin, die sind noch alle ihren ersten Ehemann, eine französische Schauspielerin, ihren zweiten Ehemann. Sie alle kommen auch an einen wunderschönen Ort in Portugal, treffen sich und das ist ein Film, der die ganz großen Dinge des Lebens ganz klein erzählen möchte. Das ist vielleicht jetzt bei der Erwartungshaltung im Wettbewerb ein Film, der so ein bisschen unter den Sitz gerutscht ist, aber ich hatte jetzt keine Wut und ich weiß, wo ich im Oktober in den Urlaub fahren werde. Das ist auch mal eine Leistung eines Films.
Die Erwartungshaltung, wenn wir davon sprechen, die war ziemlich groß bei Quentin Tarantino, einer der Monolithen im Wettbewerb, Once Upon a Time in Hollywood. Er selbst hat in der Pressekonferenz zum Film gesagt,
summing up certain things that I wasn't necessarily trying to do, but they just started appearing. I just remember when...
Er sagt also, ich wollte wohl nicht zusammenfassen, aber es passierte dann so, ich habe das erste Drehbuch meinem ersten Regieassistenten gegeben, Bill Clark. Er kam zu mir nach Hause, hat gesagt, okay, also das ist jetzt der 9. Film. Er setzte sich an den Pool, las es und sagt dann, okay, Mann, Nummer 9 ist so, als hättest du alle 8 zusammengefasst. Ja, Anke Lewicke. Also es gibt sehr viele Referenzen im Film, wo sich Quentin Tarantino selber zitiert. Tut es dem Film gut?
Naja, ich würde mal sagen, er feiert sich vor allen Dingen selbst und das tut dem Film meines Erachtens nicht gut. Ich meine, Quentin Tarantino hat seine Filme ja bisher immer in der Kinogeschichte gefunden und dieser Once Upon a Time in Hollywood, da schenkt er sich ja selbst eigentlich quasi eine Geburtstagstorte. Also er spielt Ende 1960 und Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ja spielen zwei Leute, die versuchen noch in Hollywood Fuß zu fassen. DiCaprio ist jemand, ja so ein abgehalfterter Western-Star. Brad Pitt ist eben sein Buddy-Double, sein Stuntman. Und natürlich ist das viel Gelegenheit einfach für Quentin Tarantino, das Hollywood der Zeit zu tun. Also es gibt coole Schlitten, tolle Kostüme, was weiß ich nicht. Man kann viel diese alten Western sehen, aber man hat das auch ziemlich schnell verstanden. Und er will ja wie immer auch eine politische Ebene einbauen. Und das ist eben das ausgerechnet... Sharon Tate, die Nachbarin von den beiden ist. Und da kommen dann die Charles Manson-Sachen rein. Aber was damals eigentlich in Hollywood auch los war, dass Hollywood im Umbruch war, dass New Hollywood vor der Tür stand, dass das Fernsehen immer mächtiger wurde, das wird ja alles nicht miterzählt. Und auch eben, ja, die USA war im Vietnamkrieg. Das spürt man auch alles in dem Film nicht. Und dadurch fand ich das dann irgendwann zäh. Und ich dachte, ach ja, Quentin Tarantino ruht sich wirklich hier auf sein eigenes Werk total aus.
Es ist ja ein bisschen so er, der das Kino immer zitiert hat, zitiert sich jetzt selber und sagt, dass ich gehöre jetzt auch zur Filmgeschichte. Das finde ich jetzt mal als Geste, kann man das machen, aber er übertreibt das natürlich, weil er es liebt zu übertreiben. Diese Parallelität von Zeitgeschichte und Filmgeschichte. Ich finde, es gibt zwei, drei Momente im Film, wo diese Begegnung ganz lustig ist. Zum Beispiel sind die Manson-Frauen, die wohnen auf einer Farm, auf einem ehemaligen Hollywood-Studio, wo eben die Western gedreht worden sind. Und dann kommt Brad Pitt, der übrigens sensationell gut ist.
Sexy.
Seit Moneyball habe ich ihn ehrlich gesagt selten so entspannt gesehen im Kino, kommt dann da drauf und dann berühren sich diese beiden in Ebenen zum ersten Mal. Ich finde aber, dass er als Drehbuchautor, Tarantino gilt ja immer als einer der interessantesten Drehbuchautoren, das damit nicht so gut umgehen kann. Am Ende ist der Film sehr dünn.
Ja, es gibt keine hintersinnigen Dialoge, die er sonst drin hat.
Exakt,
diese ganze Lakonie, wo dann auch unheimlich auch manche Sachen einfach aus den Genres, die er zitiert, so ad absurdum geführt werden, die gibt es nicht. Und ich habe aber auch andere Sachen an dem Film einfach nicht gemocht. Und Sie haben eben schon die Hippies erwähnt. Und er nimmt ja ein Hippie-Mädchen mal mit. Die hat so eine kurze Hose an, lehnt dann so, also bei Brad Pitt so an der... Autofenstertür und dann geht die Kamera genau immer an ihr Hinterteil dran. Und das war mir einfach zu viel. Das war eine total altmodische, konventionelle Aufnahme. Und das finde ich einfach so ungerecht, dass Quentin Tarantino, der darf einfach sexy sein, ohne dass die Kamera ihm in den Schritt geht. Und da hätte ich mir bei Tarantino doch auch mehr einfach ja Fantasie gewünscht bei der Darstellung seiner Frauenfigur.
Nur verglichen mit Abdelatif Kechiche ist Tarantino immer noch der Proto-Feminist im Kino.
Was aber auch auffällt, ist, wie viel die Filme sich selber reflektieren, die Regisseure. Es sind so viele Filme, die über das Filmemachen sind oder jetzt wie Tarantino oder Pedro Almodovar, wo es eben um Regisseure geht, die einen Film machen. Da haben wir schon über drei verschiedene gesprochen. Was da der Hintergrund ist, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Können wir vielleicht gleich noch machen. Erstmal erste Einordnung der Festivalfilme. Gleich geht's weiter nach der französisch-englischen Band François and the Atlas Mountains mit Apocalypse à Ipsos. Es ist hier der Schlussspurt beim Festival in Cannes und wir sprechen mit Anke Lewicke über die wichtigsten Filme dieser Festival-Ausgabe von Cannes. Heute Abend werden ja die Palmen verliehen. Sprechen wir über die großen Favoriten der Kritiker. Patrick studiert täglich, quasi stündlich eigentlich, vergleicht ja alle möglichen internationalen Kritikerspiegel. Und da war ganz lange Pedro Almodovar ganz vorne, aber dann wurde er jetzt quasi auf der Zielgeraden nochmal überholt vom Koreaner Bong Joon-ho mit Parasite. Wie hat er das gemacht, Anke?
Wie er das gemacht hat, ja, es war ja das Festival des Genre-Kinos und ich meine, wenn Genre gut ist, kann es ja auch was verhandeln und dieser Film verhandelt wirklich jede Menge. Wir lernen eine arme Familie kennen, die wohnt in Seoul, quasi wie ja, Ungeziefer irgendwo unten im Keller. Und diese arme Familie mit Tricks und gefälschten Zeugnissen schleicht sich bei einer reichen Familie ein, die ganz toll wohnt in einem super Haus. Und der Vater ist Chauffeur, die Mutter Köchin, die beiden Kinder sind die Nachhilfelehrer. Und dieser Film ist eine schwarze Komödie mit Thriller-Elementen, die einen immer wieder überraschen. Aber er hat auch unheimlich was Schabrollhaftes, weil er verhandelt wirklich die südkoreanische Klassengesellschaft. Und er zeigt einfach, wie das reiche Ehepaar es ohne zu wollen eigentlich die anderen permanent demütigen. Und dass eben diese andere Familie auch die Kinder immer mehr mitbekommen. Sie werden da eigentlich nie dazugehören. Also sie verstehen sich ja mit den Kindern eigentlich ganz gut. Es gibt auch eine kleine Liebesgeschichte. Und das wird alles so in so einer schönen Beiläufigkeit gezeigt. Und dann hat der Film aber, ich kann es nicht anders sagen, er überrascht einen immer, weil es gibt da doch noch andere Leichen im Keller, die dann auf einmal immer wieder auftauchen. Und,
vorgegeben von Bong Joon-ho dürfen wir eigentlich.
Aber wir sollten es auch nicht in dem Fall machen.
Nein, ich wollte jetzt auch gar nichts weiter sagen. Und es gab aber immer wieder Szenenapplaus. Und ich meine, das südkoreanische Kino schafft es ja sowieso immer sehr populär zu sein, zu unterhalten und gleichzeitig uns immer unheimlich viel über Südkorea zu erzählen. Das hat Bong Joon-ho jetzt wieder geschafft.
Es ist in diesen Kleinigkeiten, wie hier diese Klassengesellschaft nochmal aufgefächert wird. Also mein Lieblingseinfall war, dass die Reichen, die wissen ja gar nicht, dass sich eine ganze Familie, wie die Figuren zusammenhängen, dass sie sich da eingeschlichen haben, die beginnen es zu riechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vater sagt immer, der Fahrer, das ist ja alles gut und toll, aber dieser Geruch, wie ist das? Das sind so wie Menschen, die U-Bahn fahren und der Schauspieler, der spricht dieses wie U-Bahn fahren mit so einem Ekel aus, dass ich selber dachte, ich fahre selber gerne U-Bahn in Berlin, ob ich vielleicht auch so rieche.
Wirklich interessant, weil die Bilder haben ja auch so was Steriles und dann meint man das aber plötzlich auch selbst zu riechen. Also das ist so erzählt oder so gezeigt, dass man es wirklich selbst riecht.
Es ist sehr stylisch, dieses Haus, in dem das alles spielt. Das ist nicht nur von einem angeblich ganz großen Architekten. Es ist an sich ein Hauptdarsteller dieses Films, weil da passieren viele Dinge. Man kann sich überall verstecken und dann rennt man hoch und runter. Man kennt ja dieses Haus auch irgendwann. Ich frage mich immer, wie sie das eigentlich machen, die Koreaner, gerade die Südkoreaner, mit ihrem Unterhaltungskino, weil das ist wirklich sehr modernes Unterhaltungskino. Es ist ein
Der
klassischer
Film ist auch unglaublich witzig, muss man wirklich sagen.
Vom Schreiben her, das ist ein geniales Drehbuch, das ist wirklich ein unglaublich starker Film, wirklich.
Ja, und Bong Joon-ho hatte ja eigentlich Angst, dass wir es gar nicht verstehen, was in seiner Heimat los ist. Aber ich glaube, nach dem Film verstehen wir das wirklich sehr, sehr gut.
Naja, das war vielleicht nach seinem letzten Film Okja auch ein berechtigter.
Wobei ich meine, da auch noch einen Verweis auf Okja gesehen zu haben bei einer Grillparty, ob das Schweinchen jetzt hier auf dem Grill gelandet ist, ist vielleicht auch nochmal ein Selbstzitat.
Also ich glaube, wir sind uns einig, Bong Joon-ho wünschen wir alles Gute für die Preisverleihung. Was uns nicht direkt eigentlich zu den Franzosen bringt, die im Wettbewerb laufen. Wir sollten mathematisieren, wie viele Franzosen gab es? Vier französische Filme.
Das ist so der klassische Schnitt in Cannes, ne?
Ja, ist der klassische Schnitt. Und da, wir können gleich über den einen sprechen, der die berühmte Ausnahme bildet. Aber tut sich Cannes damit einen Gefallen, 4 Filme, französischer Filme, in den Wettbewerb zu nehmen?
Ja, man macht das halt so. In Venedig haben wir auch mal diese 4 italienischen Filme drin. In Berlin ist das ein bisschen lockerer, was ich mittlerweile auch ganz gut finde, dass es nicht immer 4 deutsche Filme sind. Man muss das ja auch zeigen. Dieses Festival ist ja auch sehr wichtig für das Land, in dem es immer stattfindet. Ich frage mich immer, gerade Frankreich, das über eine Palette von sensationellen Regisseuren verfügt, die auch zum Teil hier in Nebenreihen gezeigt worden sind. Christophe Honoré war wieder da mit einer sehr schönen kleinen Komödie. Bertrand Benello hat einen Zombie-Film gezeigt in der Quinzaine. Warum sucht man dann einen Regisseur, den ich sehr schätze eigentlich, Arnaud Desplechin aus mit dem Polizeifilm Oh Mercy hier, den ich irgendwie nett fand, aber das beeindruckt uns hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass man wirklich regelmäßig wechseln muss, rotieren muss. Alle 3 Jahre darf der mal, dann darf die wieder mal. Und damit tut man sich ehrlich gesagt keinen großen Gefallen.
Ja, aber es gab ja immerhin Céline Chammard und das ist ja auch ganz schön, weil wenn man mal guckt, in 72 Jahren Cannes hat nur eine einzige Frau gewonnen, 1993 Jane Campion mit Das Piano und die musste sich ja auch damals noch die Goldene Palme mit dem Chinesen Cheng Kai-ge für Lebewohl, meine Konkubine teilen. Und ich meine, bei Jane Campion war es ja auch eine andere Erzählung, die damals reinkam. Es ging um ein Frauenschicksal während der Kolonialzeit in Neuseeland. Und hier geht es, wie Katja Nikodemus ja eben schon vorher geschrieben hat, um eine Diebesgeschichte auf einer bretonischen Insel. Und Susanne, weil du es gerade gesagt hast, es ging immer wieder um Filme, wo es auch um die Darstellung von Bildern ging. Und das hat dieser Film ja auch, weil die Porträtierte sagt ja dann auch zu der Malerin, so siehst du mich gar nicht. Und deshalb muss sie nochmal neu anfangen. Also es geht auch um den Ausdruck, um die also wann ist ein Bild wahrhaftig? Wann trifft man jemanden? Und das wurde auch alles in diesem sehr schönen Liebesfilm verhandelt.
Also Céline Chammard, eine von 4 Regisseurinnen im Wettbewerb. Also es wäre natürlich auch ein Zeichen, sie auszuzeichnen. Nochmal kurz am Ende Farbe bekennen. Wer wird die Goldene Palme gewinnen?
Also ich gönne es Chammard, wirklich. Das ist ein Film, der mich absolut überwältigt hat.
Aber Pedro Almodóvar hat es doch auch nach den ganzen Jahren endlich mal verdient. Vielleicht wird sie einfach mal wieder geteilt, die Palme. Darf man das noch?
Ich glaube nicht.
Also, ob wir mit unseren Tipps richtig gelegen haben, das wissen wir heute Abend. Und das können Sie heute Abend auch hören in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Dann analysieren wir die Gewinner und Preisträger des 72. Festivals hier in Cannes.
Bleibt uns an dieser Stelle nur noch der Blick auf das aktuelle Kinogeschehen in Deutschland. Christian Berndt hat sich 3 Kinoneustarts der kommenden Woche für uns angesehen, unter anderem die Elton John-Biografie Rocketman, die hier in Cannes ja vor einigen Tagen ihre Weltpremiere gefeiert hat.
Bernie Taupin?
Ja, dann bist du Elton?
Ja.
Hi.
Also das ist mein Künstlername.
Ah. 1967 trifft der junge Musiker Reginald, gespielt von Taron Egerton, den Songtexter Bernie. Reginald ist begeistert von Bernies Arbeit.
Ich hab's gelesen und ich hatte die Melodie komplett im Kopf und musste sie nur noch aufschreiben.
Zwischen Bernie, gespielt von Jamie Bell, und Reginald, der sich bald Elton John nennen wird, entsteht eine folgenreiche Zusammenarbeit. Das Biopic Rocketman umspannt Elton Johns Leben von der Kindheit bis zum Drogenentzug 1990. Als Kind bekommt der begabte Junge ein Stipendium für ein klassisches Klavierstudium in London, aber seine Liebe gehört dem Rock'n'Roll. Mit Bernie beginnt der Aufstieg. Der britische Regisseur Dexter Fletcher erzählt Rocketman als knallbunten Musical-Rausch. Wenn Elton John in Los Angeles sein US-Debüt gibt, schwebt er surreal über die Bühne. Als würde der Film der Kraft der Musik nicht trauen, setzt Fletcher auf optische Überwältigung. Das gilt auch für den Tränendrüsen-Overkill, der Elton Johns Leiden unter dem lieblosen Elternhaus, seiner Homosexualität und der daraus folgenden freudlosen Drogenexzesse vorführt. Anders als in Bohemian Rhapsody, wo Fletcher das Abtauchen von Queen-Sänger Freddie Mercury ins schwule Nachtleben als Höllenritt zeigte, ist Homosexualität in Rocketman zwar keine dämonische Versuchung, aber Elton Johns verzweifelte Suche nach Liebe und die sehr protestantische Läuterung machen den Film zur perfekten Vorlage für ein wahrscheinlich schon geplantes Musical, das von London bis Oberhausen für familienfreundliche Glitzerunterhaltung sorgen kann.
Wer von euch will ein Deutscher sein? Wie viele Nazis brauchen wir?
Etwa ein Viertel.
Okay, Nazis, macht mal den Hitlergruß. Heil!
Eine Theaterprobe in Bukarest. Die junge Regisseurin Mariana inszeniert ein Stück, in dem es um die verdrängte Beteiligung der Rumänen am Holocaust geht. Das kommt nicht gut an.
Was bringt das? Wer wird davon wieder lebendig?
Sicher, ist doch klar, verteufeln wir alle vergangene Generationen und spucken auf sie.
Der rumänische Regisseur Radu Jude, der für seinen Historienfilm Aferim auf der Berlinale 2015 als bester Regisseur ausgezeichnet wurde, hat auch Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, als politische Satire mit grotesken Zügen inszeniert. Die Vergangenheit wird immer wieder irritierend gegenwärtig, etwa wenn die Zuschauer bei der Premiere verstörende Reaktionen zeigen. Beim Einmarsch deutscher Soldaten klatschen sie fröhlich im Takt und nicken zustimmend bei den Deportationsszenen. Radu Jude zeigt die Vergangenheitsverklärung in seiner Heimat mit einer satirischen Schärfe, die gespenstische Szenen erzeugt. Der gnadenlose Film, dessen Relevanz weit über Rumänien hinausreicht, könnte aktueller kaum sein. Am Puls der Zeit bewegt sich auch Sebastian Schippers Roadmovie Roads. Der 18-jährige Gillen, gespielt vom britischen Jungstar Finn Whitehead, urlaubt mit Mutter, Schwester und Stiefvater in Marokko. Aber dann klaut der unglückliche Teenager das familiäre Wohnmobil und macht sich auf den Weg zu seinem leiblichen Vater nach Frankreich. Unterwegs trifft er den gleichaltrigen Kongolesen William.
Was ist dein Plan?
Ich suche meinen verrückten Bruder. Als wir zuletzt von ihm gehört haben, war er in Frankreich.
Wieso kommst du nicht mit? Mein Dad könnte dir helfen.
Es beginnt eine abenteuerliche Reise, auf der sich die Jungs schnell zusammenraufen. Für Gillen bedeutet die Reise mit dem Gefährten einen Aufbruch in die Freiheit. Für William ist die Sache weniger romantisch. Das zeigt sich, als William in Frankreich rassistisch beleidigt wird und Gillen die Pöbler provoziert.
Die haben uns angegriffen.
Du hast sie beleidigt.
Sie haben dich beleidigt.
Ich habe keinen Pass, ich habe gar nichts. Ich kann hier keinen Krawall machen.
Und ich werde nicht meinen Mund halten, wenn dir sowas passiert.
Du denkst, du tust das für mich?
Schipper erzählt das Abenteuer vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Europa, was ein bisschen zu viel ist für den Film, mit dem Flüchtlingsthematik, Coming of Age, Familiendrama und europäische Abschottungspolitik aufeinandertreffen. Dadurch fehlt die Zeit für jene behutsam und überzeugend entwickelte Lebensechtheit, die in Schippers letztem Film Victoria den Umgang seiner Helden miteinander auszeichnete. Aber es liegt doch eine schöne Bewegung der Offenheit in diesem Film, der atmosphärisch von der Kraft unerfüllter Sehnsüchte erzählt. Man erlebt eine Art verhinderter Liebesgeschichte, der die politischen Zeitläufte ihren brutalen Stempel aufdrücken.
Christian Berndt über drei Filme, die in der kommenden Woche in Deutschland in den Kinos anlaufen. Gespräche mit Radu Jude und Sebastian Schipper können Sie in der nächsten Vollbild-Sendung hören, dann wieder aus Deutschland. Heute endet Vollbild live von den 72. Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Unsere Sendung und die ganze Cannes-Berichterstattung, die können Sie auch nachhören unter deutschlandfunkkultur.de.
Und nach den Nachrichten empfangen Sie dann die Kollegen der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart, dann wieder aus dem Funkhaus in Berlin. Viel Spaß dabei wünschen
Susanne Burg
und Patrick Wilinski.